Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen beim Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck und heute wieder bei einer neuen Folge von der Tea Time. Mein Name ist Shelly und gegenüber von mir sitzt meine liebe Kollegin, die Chucky. Hallo. Chucky, griechischer Bergtee.
Ja.
Auch als griechisches Eisenkraut bekannt, wird schon seit der Antike von Hirten als Tee getrunken, hast du es gewusst?
Nö.
Es handelt sich nicht um eine Teemischung, sondern um ein Kraut aus der Familie der Lippenblütler.
Lippenblütler?
Das haben Schafhirten an und dazumals schon als Bergtee getrunken, also als Schlummertrunk. Und das hatte eine beruhigende Wirkung. Und die Herkunftsregionen, also in seinen Herkunftsregionen, setzt man das auch in der Volksmedizin noch ein, bei Erkältungen oder Magenproblemen.
Sehr spannend. Ich kenne Eisenkraut nur von The Vampire Diaries, wo das als Abwehr gegen Vampire benutzt wird.
Was trinkst denn du halt? Eisenkraut?
Bei mir gibt's heute Lemon and Ginger Tea.
Lecker. Und bei mir gibt's, was gibt's bei mir? Deine Gelassenheit.
Also quasi griechischer Bergkräutertee zur Gelassenheit.
Stimmt, zur Beruhigung.
Ja.
So, um was geht's denn heute, Jackie?
Wie die Shelly uns schon mit ihrem tollen griechischen Bergkräutertee einen passenden Einstieg ermöglicht hat, geht's heute um Greek Mythology Retellings. Das heißt Neuerzählungen griechischer Mythologien. Und die liebe Shelly hat wie immer eine Definition für uns rausgesucht.
Natürlich habe ich das. Also, die Neuinterpretationen von griechischer Mythologie, auf Englisch Greek Mythology Retellings so, sind eine literarische Gattung, in der Geschichten aus der klassischen griechischen Mythologie neu erzählt werden und entweder in einen modernen oder einen futuristischen Kontext gesetzt werden.
Genau, und angefangen hat diese ganze griechische Mythologie ja mit The Man himself, Homer.
The Man or The Man? Wir wissen es nicht. Homer ist da ein bisschen eine schwammige Figur in der Geschichte.
Das stimmt. Da gibt es die berühmte homerische Frage, die sich nur darum dreht, wer Homer war, ob es ihn wirklich gegeben hat. Weil es alles ziemlich unlogisch ist, dass ein Mann die Ilias und die Odyssee geschrieben hat, weil die beiden Werke eigentlich so ungefähr 200 Jahre auseinander, glaube ich, angesetzt werden. Und niemand wirklich so alt werden könnte. Aber ich meine, das waren die Griechen, da war ja vieles anders noch. Aber genau. Aber wie genau hat denn das angefangen? Die Shelly hat da auch noch ein paar Hintergrundinformationen für uns.
Genau, also Homer hat, wie gesagt, diese zwei Epen unter anderem geschrieben. Er hat dann, glaube ich, nur so Poesie und so Gedichte verfasst. Also Lobgesänge an die Götter. Aber mit diesen Epen ist er halt berühmt worden, weiß nicht, wie man sagen soll. Genau, und das ist eben die Ilias und die Odyssee. Und er hat aber in der Ilias und der Odyssee diese ganze Götterwelt, die griechische Götterwelt, nicht erfunden, sondern sie quasi in den literarischen und kulturellen Mainstream integriert. Er hat eine einigermaßen kohärente Darstellung zusammengeführt, also hat den Göttern auch Charaktereigenschaften gegeben. Sie sind ja sehr vermenschlicht bei Homer, was ja ziemlich einzigartig ist bei der Religion. Man würde jetzt nicht in anderen Religionen Charaktereigenschaften, so menschliche, denen zuschreiben.
Was ich immer so cool finde, wenn man das weiß, die Ilias besteht ja aus 24 Gesängen und Gesänge heißen die auch deswegen, weil das ganz am Anfang, bevor es natürlich verschriftlicht worden ist, was damals unsere heutige Schrift und Bücher in dem Sinn nicht gegeben hat, ist das alles mündlich vorgetragen worden von Sängern. Und das finde ich total imposant, wenn man sich mal vorstellt, wie dick die Ilias als Buch bei uns ist, wie viel Text die da früher auswendig lernen haben müssen und wie lange das gedauert haben muss. Das waren auch mehrere Abende dann immer. Deswegen ist auch oft in den Büchern das so Cliffhanger-mäßig, dass quasi die Leute am nächsten Abend wiederkommen zum Zuhören. Und das finde ich einfach so cool, wenn man sich vorstellt, wie das damals alles quasi angefangen hat.
Mhm. Schauspieler dazumals war sicher kein einfacher Job.
Na.
Genau, jetzt habe ich nur einen kleinen Überblick, wie diese Götterwelt denn überhaupt aufgebaut ist. Wir haben einmal diese 12 Olympier, also die 12 olympischen Götter, die am Olymp auf diesem Berg oben sitzen und auf die Menschen runterschauen. Da haben wir den Zeus, den Göttervater, seine Frau die Hera, die Göttin der Ehe und der Familie, Poseidon, der Gott des Meeres, Demeter, die Göttin der Ernte und der Landwirtschaft, Athene, die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Krieges, Apollo, der Gott des Lichts, der Musik, der Künste und der Prophezeiung, Artemis, die Göttin der Jagd, der Natur, der Wildtiere, Ares, der Gott des Krieges, Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, Hephaistos, der Gott des Feuers, der Schmiedekunst und der Technik, Hermes, der Götterbote, Hestia, die Göttin des Herdfeuers und des häuslichen Lebens. Also das sind einmal die 12 Hauptgötter, die ja große Rolle spielen in der Ilias und in der Odyssee. Und dann gibt es noch die Primordialgötter, die repräsentieren die grundlegenden Kräfte des Universums und existieren seit Anfängen der Welt. Also die legen irgendwie so die Grundlage für alles, was danach gekommen ist. Das ist Chaos, Gaia, Uranus, Tartarus und Eros. Und dann gibt es so die Titanen, Kronos, der Zeus ist ja zum Beispiel aus dem Kopf des Kronos emporkommen.
Na, Kronos hat Angst gehabt, dass Zeus ihn stürzt und hat ihn deswegen gegessen. Und die Gaia hat ihn dann, glaube ich, wieder gerettet und hat ihn dann quasi aus Kronos rausgezogen wieder.
Ah, ja, stimmt.
Die Athene ist aus den Gedanken des Zeus
entstanden. Ja, so war das. Genau, vor den olympischen Göttern eben die Titanen, Kronos, Rhea, Okeanos, Hyperion, Iapetus und, kann ich nicht aussprechen, Mnemosyne.
Ja, klingt richtig.
Und dann gibt es eben nur weitere Götter und Gottheiten und eben auch Halbgötter und Helden, so wie Herakles oder Herkules, wie man es aus der Disney-Adaption kennt, Perseus, Achilles und Theseus.
Genau.
Warum habe ich Achilles jetzt so betont? Wollen wir schon mal ein Foreshadowing machen?
darf ich aber nur ganz kurz, du hast einen Gott jetzt, glaube ich, vergessen, weil der nicht zu den olympischen Göttern gehört. Hades, der Gott der Unterwelt.
Ja, der ist bei den weiteren wichtigen Göttern und Gottheiten.
Okay, eben, weil der ist ja quasi Bruder eigentlich von Zeus und Poseidon, also gehört eigentlich schon zu den olympischen Göttern, ist aber eben quasi Herr der Unterwelt, deswegen wohnt er nicht am Olymp. Aber
genau.
Trotzdem ist er recht wichtig.
Ja, und dann gibt es Dionysos, Hekate, Asklepios, Nike und Eros, die ich auch noch nicht genannt habe, aber die natürlich auch wichtig sind.
Ja,
nur die Folge sollte nicht länger als eine halbe Stunde dauern.
Entschuldigung. Wenn wir jetzt wir haben jetzt quasi schon 10 Minuten aufgenommen und nur über die Götter geredet. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellt, wenn man jetzt das alles weiß mit den Göttern und so, das ist natürlich mega kompliziert, sich das alles anzueignen und das alles zu wissen. Und dann stellt man sich die Frage, wieso faszinieren uns dann diese Mythen bis heute eigentlich, wenn es eigentlich recht kompliziert ist und recht strukturiert abläuft alles, weil wenn man eine Sache dann quasi nicht weiß, blickt man oft gar nicht mehr durch. Was ich für mich mir rausgedacht habe, wieso diese noch immer so faszinierend sind und warum sie jetzt eben auch neu erzählt werden, ist, dass es LeserInnen eben erlaubt, diese altbekannten Geschichten, die man eben vielleicht schon aus Kindheit oder sowas kennt, mit einem frischen Blick jetzt zu betrachten. Also man wächst ja quasi auch mehr auf und dann interessieren einen wieder andere Mythen und man schafft es dann eben gerade mit den Neuerzählungen, diese Geschichten in neues Licht zu rücken. Und was jetzt auch eben ganz ein großer Trend ist im Zusammenhang mit Greek Mythology Retellings, ist auch feministische Neuerzählungen, wo eben dann marginalisierte Stimmen in den Vordergrund kommen. Also jetzt nicht nur Frauen, sondern eben auch Helden und Götter, die eben in Vergessenheit geraten sind oder auch einfach Götter von Gruppen, die jetzt zum Beispiel die Nymphen, die waren damals nicht so angesehen und da kommen jetzt auch wieder mehr Stimmen, einfach auch als marginalisierte Gruppe. Diese neuen Neuerzählungen verbinden dann auch eben klassische Bildung sozusagen mit moderner Literatur, was dann eben auch einfach einen interessanten Mix bietet. Und es ist einfach auch spannend zu lesen und zu sehen, wie sich ein Mythos verändert, wenn er eben an unsere Zeit entweder angepasst wird oder aus unserer neuzeitlichen Perspektive einfach erzählt wird. Und falls sich viele jetzt denken, ja okay, den Trend gibt's ja schon lange, da haben alle recht. Also das ist jetzt kein neuer Trend, der jetzt nur wegen Instagram oder sowas kommen ist. Diesen Trend der Neuerzählung gibt es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Also wir wissen ja alle, dass auch die Römer Götter haben, die den Griechen sehr ähneln. Also da hat sie dann quasi ein bisschen angefangen schon.
Genau, also ich habe da einen ganz groben Überblick über diese immer wiederkehrende Faszination mit der griechischen Mythologie mir rausgeschrieben. Und wie du schon gesagt hast, beginnend bei den Römern, das waren ja die Fangirlies and Boys Number One von den Griechen. Und die haben ja eigentlich diese Götterwelt 1:1 kopiert und haben denen nur andere Namen gegeben. Die Dichter von der goldenen Latinität, ich sage mal Cicero, Ovid, Vergil, haben auch diesen Stoff aufgegriffen. Und nachdem die Römer nimmer Thema waren, kam man ins Mittelalter und da gerät aber der griechische Stoff tatsächlich größtenteils in Vergessenheit, zumindest in Westeuropa, und wird vor allem eher im byzantinischen Osten und in der arabischen Welt nur thematisiert. Mhm. Genau, dann die Renaissance ist ja bekannt als die Wiedergeburt der Antike. Und da haben eben Humanisten wie Petrarca oder Erasmus haben diese Originaltexte studiert. Und diese griechischen Mythen prägen in dieser Zeit auch die Kunst, die Malerei, die Literatur, also den großen Einfluss darauf. Mhm. Dann kommen wir weiter zum Aufklärung, Klassizismus. Da gilt die griechische Antike als das Ideal von Schönheit, Vernunft und Harmonie. Es gibt quasi sowas wie einen Griechenkult. Und da wird dieser griechische Stoff eben auch erstmals übersetzt und neu inszeniert. Dann gehen wir weiter in die Moderne. Genau, da wird jetzt dieser Stoff auch neu interpretiert, aber vor allem auch kritisch aufgegriffen. Und griechische Tragödien werden neu inszeniert, modernisiert und teils auch politisch interpretiert. Mhm. Und die Jackie und ich haben letztens einen Filmeabend bei mir zu Hause veranstaltet.
Reine Recherchezwecke.
Rein aus Recherchezwecken haben wir uns Troy vom Regisseur Peterson angeschaut. Von 2006?
Vier
ist da rausgekommen, genau. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle als Achilles. Also als Achilles. Mhm. Und Recherchezwecke deshalb, weil wir uns ein bisschen mit dem auseinandersetzen wollen, wie ist die Ilias in dieser Verfilmung interpretiert. Und natürlich nicht, weil Brad Pitt die meiste Zeit oberkörperfrei rumläuft.
Was? Genau, und weil wir uns in ein paar Minuten gleich auf The Song of Achilles fokussieren wollen, den Roman. Und deswegen eben wollten wir uns näher mit Achilles auseinandersetzen.
Ganz genau.
Genau, ganz kurz noch eben nach, danke Shelly für deine tolle Aufzählung von der gesamten Literaturgeschichte der griechischen Mythologie.
Bitte gerne.
Vielleicht noch, was jetzt näher an uns ist jetzt als die Renaissance. Was vielleicht viele auch kennen, sind die Neuerzählungen von Auguste Lechner, vor allem eben im österreichischen Tiroler Kontext, glaube ich. Die hat eben alte Stoffe neu erzählt, eben zum Beispiel die Odyssee von 1961, Herkules auch 1977, die Ilias 1973. Und was aber auch, glaube ich, viele kennen, ist zum Beispiel auch die Nibelungensage, hat sie neu erzählt. Und die kennen dann auch viele eben noch aus Schulzeiten von damals. Bei unserer Generation jetzt mehr bekannt ist die Percy Jackson-Reihe. Die ist 2005 rausgekommen.
Aber nicht von dieser Autorin, wo du gerade gesagt hast.
Na, Percy Jackson ist von Rick Riordan. Mhm. Genau, die ist 2005 rausgekommen und das kennen dann viele mehr von uns. Sorry, das war gerade. Also nicht Auguste Lechner hat Percy Jackson geschrieben, sondern eben Rick Riordan. Und das ist 2005 rausgekommen. Ich habe die jetzt nicht mit 12 gelesen, aber ganz viele von meinen Freundinnen haben die eben damals mit 12 dann gelesen. Und die hat dann in unserer Generation die Greek Mythology Retelling so ein bisschen angekurbelt wieder. Und dann eben auch Filme wie eben Troy, was wir gesagt haben, von 2004. Oder auch der Disney-Film Hercules, hat die Shelley schon gesagt. Oder auch zum Beispiel der Film Immortals mit Henry Cavill von 2011. Weißt du, ob du den kennst?
Nein, aber Stichwort was? Henry Cavill hat mich schon gecatcht.
Also für Recherchezwecke nur zu empfehlen. Wir sehen eben, die griechische Mythologie ist schon immer neu erzählt worden, beziehungsweise aufgegriffen worden. Es hat die Menschheit schon immer fasziniert, was damals passiert ist. Und ich meine, das kann man jetzt dann auch hinterfragen. Für uns ist es jetzt so reines Entertainment natürlich. Früher war das auch Entertainment oder haben die Leute das früher wirklich auch als geschichtliche, also als faktuale Geschichte irgendwie gesehen?
Glaube ich schon.
Also eben, weil das finde ich natürlich wahnsinnig schwierig, weil früher die Leute natürlich auch an diese Gottheiten geglaubt haben und das für die dann quasi nicht wie für uns jetzt so Sagen und Mythen sind, sondern vielleicht eben faktuale Geschichten, die vielleicht sogar passiert sind. Vor allem, weil ja auch, es gibt ja Ruinen, die auf Troja hinweisen, also wo vermutet wird, dass das die Stadt Troja war oder eben, dass da wirklich ein Krieg war und sowas. Und ich meine, das kann man ja auch nicht absprechen. Es kann ja natürlich auch sein, dass dieser Homer, also ich mache gerade Anführungszeichen bei Homer, die Person des Homers, von einem Krieg gehört hat, aber natürlich dann die ganze Geschichte rumherum gesponnen hat. Aber das sprengt den Rahmen dieser Podcast-Folge. Vielleicht müssen wir eine eigene Folge zu Homer machen. Genau, weil wir wollten uns eigentlich fokussieren auf Neuerzählungen und würden jetzt anfangen mit The Song of Achilles von Madeline Miller. Und der Roman ist 2011 erschienen. Und der hat dann eben nach Percy Jackson, glaube ich, würde ich jetzt so behaupten, erneut die Retellings, vor allem jetzt eben in der Young Adult und Jugendbuchliteratur, wieder groß angekurbelt.
Ja, aber Shelley? Vor allem auch durch BookTok und Bookstagram. Das war vor ein paar Jahren erst und immer wieder ist es eines der BookTok-Bücher, die man gelesen haben muss.
Genau, also der Roman ist ganz, ganz groß auf Bookstagram und BookTok und überall. Und wenn man den eigentlich nie gelesen hat, hat man eigentlich nichts auf diesen Plattformen zu suchen. Wird einem so eingeredet, ist jetzt nicht meine Aussage, aber mir kommt eben vor, wenn man das nicht gelesen hat, dann sind alle so, ja, okay, aber was machst du dann auf dieser Plattform? Weil es wirklich, er ist überall. Er ist überall, der Roman, und meiner Meinung nach auch verdient. Es ist ein sehr, sehr guter Roman, deswegen reden wir auch heute drüber. Und ich würde ganz kurz erklären, worum es in dem Roman geht. Und zwar ist es ein historisch-mythologischer Roman, der die Geschichte der griechischen Helden Achilles und Patroklos aus der Ilias eben von Homer neu erzählt. Und zwar wird das Ganze erzählt aus der Sicht von Patroklos. Und wir folgen eben dem Protagonisten. Er ist ein schüchterner Prinz, der von seinem Vater ins Exil geschickt wurde, nachdem er aus Versehen einen Jungen umgebracht hat. Und er wächst dann zusammen mit Achilles eben in dessen Heimat Pythia auf. Genau, und Achilles war schon von Kindheit auf einer der schönsten jungen Krieger, die es gibt. Also er ist schon immer für seine Schönheit und für seine Begabung für den Kampf quasi gefeiert worden. Und die wachsen ihm dann gemeinsam auf. Es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden und später dann auch eine Liebesbeziehung. Und als der Trojanische Krieg ausbricht, folgen beide eben dem Ruf zum Kampf und ziehen nach Troja. Und Achilles erfüllt dort eben sein Schicksal als großer Krieger. Und Patroklos muss eben mit ansehen, wie Ruhm, Ehre und Stolz quasi Achilles ein bisschen zerstören. Und eben die Freundschaft der beiden und die Liebesbeziehung zwischen den beiden leidet dann sehr drunter. Und es ist ganz, ganz tragisch. Vor allem, wenn man eben die Mythologie kennt, weiß man ja, dass beide sterben. Also man weiß, es nimmt kein gutes Ende. Und dieser Roman hat meiner Meinung nach auch so einen großen Erfolg, weil er einfach genau den Zahn der Zeit getroffen hat, damit, dass er Sachen neu erzählt hat und aber eben gleichzeitig eine homosexuelle Beziehung zwischen Achilles und Patroklos erzählt hat. Und für diese Beziehung, ganz viele sind ja gegen das, also ganz viele Ilias-Fans, sag ich mal, sind gegen diese Liebesbeziehung. Aber selbst in der Ilias wird dauernd erwähnt, wie nah Achilles und Patroklos sich doch sind. Und da wird schon zwischen allen gemunkelt eigentlich, ob da nicht mehr als nur Kameradschaft zwischen den beiden ist. Weil sie quasi eine Person sich oft bewegen und sowas.
Und es war ja in der griechischen Antike jetzt nichts Besonderes, nichts Aufsehenerregendes, wenn zwei Männer eine Beziehung geführt.
Und der Roman, nicht aus, abgesehen davon, dass er eine homosexuelle Liebesbeziehung erzählt, hinterfragt aber eben auch die Strukturen der Ilias, gibt allen Figuren mehr Tiefe, auch eben Nebenfiguren oder sowas und Patroklos zum Beispiel auch viel mehr Tiefe, hinterfragt eben die Strukturen der damaligen Zeit und auch den Begriff des Helden für die. Also das ist so, Achilles wird nicht mehr als der Held gefeiert, der in der Ilias ist, weil er einfach stark vermenschlicht auch wird in dem Roman, was nichts Negatives ist. Ich finde das total positiv. Das
super, ja.
Genau, du hast schon Roman auch gelesen. Was hast du da mitgenommen oder was sind so die Sachen, die dir noch am meisten in Erinnerung geblieben sind?
Ich glaube, was mir so gefallen hat an dem Roman ist, wie du schon gesagt hast, der Achilles ist so vermenschlicht dargestellt worden und man hinterfragt so ein bisschen das Heldenbild, was er ja in der Ilias, was die Ilias so geprägt hat. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir in dem Roman Song of Achilles auch mitlesen können, wie Achilles aufwächst. Das ist, also in der Ilias von Homer bist du ja gleich mitten im Krieg und es ist alles dieser Kriegsschauplatz und es geht viel eben um diese Streitigkeiten zwischen den handelnden Figuren. Und eben in Song of Achilles hast du diesen Adoleszenzprozess. Den verfolgst du mit das Erwachsenwerden von Achilles, die Beziehung zu Patroklos. Und man hat einen ganz anderen Zugang, finde ich, zur Figur. Und das hat mir schon gefallen.
Ja, auf jeden Fall, weil man einfach dann irgendwie ihn als Charakter mehr versteht. Und auch diesen Zwiespalt, den er in sich hat zwischen, ich will eigentlich leben und glücklich sein mit den Menschen, den ich liebe. Aber gleichzeitig auch dieses innere Streben nach Ruhm und Anerkennung. Mhm. Und wenn du eben von klein auf so erzogen wirst und als dieser Halbgott gefeiert wirst, dann ist es, also da hat man irgendwie dann eben einen Gottkomplex. Also wie die beide Figuren das lernen, sie sind dann beim Zentaur Chiron und den kennen eben auch viele von der Percy Jackson-Reihe, wo er auch als Lehrer fungiert. Und er bildet die beiden sozusagen in seiner Heimat am Mount Pelion, bildet er die aus. Und da sind sie eigentlich ganz abgeschieden von der Welt und eigentlich total friedsam und wachsen in so einem Wald auf und lernen mit der Natur umzugehen. Und dann ist so der harte Cut zum Krieg. Und ich finde, der Roman geht eben mit dem ganzen Thema total gut um und man merkt dann eben und man versteht Achilles mit seiner Persönlichkeit dann eben einfach irgendwie besser, finde ich. Ja, das hat er ganz toll gemacht. Und ein Roman, der für mich das ähnlich gut gemacht hat, ist The Silence of the Girls von Bet Parker. Hast du den gelesen?
Ja.
Also über den bin ich auch vor ein paar Jahren gestolpert. Der ist 2018 erschienen. Und ich habe auch meine Masterarbeit jetzt gerade drüber geschrieben. Deswegen bin ich so deep in diesem Greek Mythology Retelling gerade drinnen. Und da kriegt man, das ist ein Roman, der aus Sicht der Briseis, also der Sklavin, erzählt wird, die Achilles sich zur Bettfrau nimmt oder die ihm geschenkt wird. Und da wird eben auch Achilles näher beschrieben, nicht von Kindheit auf, also wirklich nur von dem Moment an, wo Briseis ihn kennenlernt. Aber auch diese Freundschaft zwischen Patroklos und Achilles ist ganz, 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 ganz wichtig in The Silence of the Girls. Und die Briseis ist in The Song of Achilles eine Nebenfigur. Also sie ist eine gute Freundin dann irgendwann von Patroklos, obwohl sie für ihn Gefühle hat. Aber sie ist auch da eine recht wichtige Figur, aber jetzt nicht so tiefgehend jetzt. Und bei The Silence of the Girls ist sie wirklich die Hauptfigur. Und das ist auch eine der besten feministischen Neuerzählungen, griechische Mythologie, meiner Meinung nach, weil da wirklich auf das Leiden der Frauen in dem Camp auch so eingegangen wird. Also es wird nicht nur von den tollen Kriegern erzählt und wie die alle umbringen und was alles so toll ist, sondern wirklich die Frauen, wie die leiden, wie die tagtäglich hungern, vergewaltigt werden, den Männern ausgeliefert sind und auch ganz ein toller, starker Roman, der das eben so neu erzählt. Und eben an feministischen Neuerzählungen gibt's viele, die was in dieser Tradition eben sind. Zum Beispiel jetzt ganz bekannt auch Stone Blind. Der ist jetzt, also es ist eine Stone Blind von Natalie Haynes ist dieser. Und der erzählt die Geschichte von Medusa, dem auch eine ganz, meiner Meinung nach, missverstandene Figur der Mythologie ist. Oder was gibt's noch? Es gibt noch Ariadne. Eben zum Beispiel auch Ariadne oder Elektra auch von Jennifer Saint. Und da werden einfach Frauenfiguren, die in der Mythologie zwar vorkommen, aber entweder als Nebenfigur in der Geschichte des Mannes fungieren oder als Eroberungen von Männern oder die entführt worden sind von männlichen Helden, die kriegen dann eben ihre eigene Geschichte, wie es ihnen quasi mit dem Schicksal geht.
Genauso wie bei Cersei von Madeline Miller, das geht da in die Richtung.
Genau, also Madeline Miller hat nicht nur The Song of Achilles geschrieben, sondern auch Cersei, den habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gelesen.
Ich schon, liest denn der super.
Ja, aber eben ganz, ganz wichtig eben, dass diese unterdrückten Frauenfiguren neu erzählt werden. Und eben finden wir ganz toll, ich liebe diesen Trend. Es gibt ja zigtausende, kommt mir vor mittlerweile, also jede weibliche Figur aus der Mythologie, sei es eben Medusa oder Medea jetzt auch, Hera, Clymestra, Andromache und all, also alle weiblichen Figuren aus der Ilias oder aus anderen Mythen haben ihre eigene Geschichte bekommen. Und ich finde das so wichtig und so toll, dass man eben diesen Figuren eine Stimme gibt, weil es einfach so viel mehr Tiefe in diese Mythen gibt. Und es werden jetzt nicht nur, also das sind jetzt nicht nur Romane, wo dann quasi die Frauenfiguren gefeiert werden und die Männer gehasst werden, sondern die Männerfiguren bekommen auch mehr Tiefe, sie bekommen mehr inneren Konflikt, Gefühle und es wird einfach auch mehr hinterfragt von allen eigentlich auch, was die Götter quasi in solchen Situationen machen und wieso die Götter so und so eingreifen. Ganz tolle Thematik und ich finde, es bringt auch ganz viel, wenn man solche alten Strukturen neu denkt und neu umstrukturiert.
Ein bisschen aufbricht.
Genau, aufbricht und aufzeigt, hey, das war damals schon falsch. Und vielleicht eben auch noch Parallelen, traurigerweise, Parallelen zur heutigen Zeit noch sieht mit Strukturen,
ja,
die man eben damit auch aufbrechen kann. Und ich finde das auch sehr empowering, als junge Frau sowas zu lesen. Und eben auch ganz wichtig, dass die neuen Generationen solche Bücher auch lesen können.
Also unser Fazit, wir lieben griechische Mythologie und Greek Mythology Retellings.
Ja.
Schreibt uns doch gerne eure Meinung zu Greek Mythology und den Retellings, was ihr da schon gelesen habt, was ihr uns empfehlen könnt, gerne in die DMs bei Instagram. Das ist stadtbibliothek.innsbruck. Oder ihr schreibt eine Mail an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Wir würden uns freuen, wir antworten gerne.
Danke fürs Zuhören.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.